Es war nicht mehr so heiß. Das Flimmern der Luft hatte sich gelegt und aus den Hauseingängen strömten Menschen, die den milden Abend genießen wollten. Seine Wahl fiel auf das Weinhaus Neuner. Der weite Weg störte ihn nicht. Immerhin würde er in dem Lokal nicht fremd sein, da er bei seinen Besuchen in München häufig dort eingekehrt war. Die Küche war ehrlich und deftig, wie er sie in Italien geliebt hatte. Sie passte zum Ambiente des Renaissance-Stadthauses und durch die Gaststube plärrte keine Musik, bei der man auch nach der 12. Wiederholung keine Melodie ausmachen konnte. Das Neuner entsprach nicht der Preisklasse, die er sich damals, als München seine Heimatstadt gewesen war, hatte leisten können, aber wenigstens darum brauchte er sich keine Gedanken mehr zu machen. Michael bestellte eine Fleischsuppe und zum Hauptgang eine Rindsroulade, trank einen Weißburgunder dazu und kam sich vor wie ein Tourist, der sich als Münchner verkleidet hatte. Er wünschte, er hätte nicht in die Wohnung zurückkehren müssen, sondern hätte sich bereits um eine neue Bleibe bemüht, ein modernes Apartment, auch unpersönlich, wenn es sein musste, solange es nur neu gebaut war und nach Farbe roch, nicht nach Geschichten, die vorbei waren, nach Figuren, die es nicht mehr gab. Er war allein. In der Einmillerstraße wartete kein Mensch auf ihn. Er hätte vor dem halbgeleerten Rouladenteller sitzen bleiben können, solange er wollte, Wein nachbestellen, bis er unter den Tisch rutschte, und vielleicht hätten erst die Reinigungskräfte, die am Morgen mit Schrubber und Wischeimer anrückten, ihn bemerkt. Fehlen würde er niemandem, keinem Elternteil, das besorgt am Fenster Ausschau hielt, keiner Frau, die zur Tür eilte, sobald sie seine Schritte auf dem Gartenpfad hörte. Nicht einmal einem Verleger, der händeringend auf ein Manuskript wartete. Er war eine Berühmtheit, ein Kultautor. Aber wenn er spurlos im Gasthaus unter einem Tisch verschwunden wäre, hätte niemand eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Er ließ den Rest der Roulade stehen und stand auf. »Aber Herr Ende«, rief der junge Kellner, der ihm diskret und aufmerksam Wein nachgeschenkt hatte. »Hat es Ihnen heute bei uns nicht geschmeckt? Das kennen wir von Ihnen ja gar nicht, dass Sie von Ihrem Essen etwas übrig lassen.« Eine Sekunde lang fürchtete Michael, er werde vor dem jungen Mann in Tränen ausbrechen. Stattdessen straffte er sich und gab ihm ein völlig überzogenes Trinkgeld. Das Fleisch war zart und köstlich wie immer. Aber ganz so gut schmeckt es eben doch nicht, wenn man allein isst. Man muss sich erst daran gewöhnen. Keine Sorge, an der Küche Ihres Hauses gibt es nicht das Geringste auszusetzen. Er wandte sich zur Tür. »Mein Beileid, Herr Ende«, murmelte der Junge hinter ihm her. Wie seltsam das war, dass einer, der das Alleinsein so lastend empfand, der doch auf der anderen Seite so viel Zeit für sich selbst benötigte und gern stundenlang allein beschäftigt war. »Ich bin ein geselliger Eremit«, dachte er, und ging die Straße entlang, deren Sommerabendleben ihn ausschloss. Über den Komponisten Giacomo Puccini hatte ihm in Italien jemand erzählt, er habe sich nur dann in sein Musikzimmer zurückziehen und tüchtig arbeiten können, wenn sich in den übrigen Räumen seine Freunde sammelten und tranken und lernten. »So bin ich auch«, erkannte er. Vielleicht würde er jetzt lange nichts schreiben und für nichts und niemanden brennen, als für eine Frau, die weit weg war und es bleiben würde. Im Flur, bei den Blechbriefkästen, schloss der Hausmeister ein verrostetes Fahrrad an. »Sie haben Besuch«, sagte er zu Michael. »Eine Dame. Ich habe ihr gesagt, Sie sind ausgegangen, aber sie hat auf Teufel komm raus warten wollen. Eine mit einem dicken Kopf. Na dann schönen Abend, Herr Ende.« »Andi«, dachte er, aber nur eine Sekunde lang. Was hätte es ihnen beiden geholfen, selbst wenn sie sich über alle Moral hinweggesetzt hätte und zu ihm gekommen wäre? Hätte er etwa zu ihr sagen wollen, »Geh nicht mehr zurück, verrate deinen kranken Mann und lass ihn daran verrecken?«